Mein Thema heißt heute Abraham und Isaac Reloaded. Und warum Reloaded? Wer hat Abraham und Isaac so oft gelesen? Oh, doch nicht vielleicht so viele, wie ich dachte. Das ist gut. Gott möchte uns ein paar Dinge offenbaren heute Morgen und ich möchte, dass wir einfach da wirklich offen sind, obwohl wir manche Stellen so gut kennen. Und wir gehen gleich rein heute Morgen in 1. Mose 22, Abvers 1. Und es geschah nach dieser Begebenheit, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Abraham kennt Gottes Stimme, weil er Zeit mit ihm verbrachte. Er wusste, wer da zu ihm spricht. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, eine andere Übersetzung, geliebter Sohn, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seine Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Ohne Wenn und Aber, Abraham ist gehorsam. Gott sagt, tu das, und Abraham geht sofort auf den Weg und macht es. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Abrahams Vertrauen in Gott ist so sichtbar hier. Und manchmal überlesen wir die kleinen Worte, die dazwischen sind in die Sätze. Abraham lässt seine Diener dort und dann sagt er, wir kommen wieder. Wie geht denn das? Er soll Isaak töten, opfern. Und aber mit einem Bewusstsein sagt er, wir kommen wieder. Da hat etwas Abraham da schon etwas begriffen über seinem Gott. Er ist ein Gott, der tut, was er sagt. Gott hat schon vorher mit Abraham geredet, hat ihn schon eine Zukunft ausgemalt. Und Abraham trug das ganz fest in sein Herz. Steht in Psalm 33, Vers 4, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Ich hatte es diese Woche so auf dem Herzen, Menschen das zu schicken. Ein paar Leute das geschickt, weil es mir so bewusst worden ist. Hey Gott, was du sagst, das tust du. Was du beabsichtigst, auf dich ist Verlass. Es ist keine Aber oder Vielleicht oder wir schauen mal, wie das Wetter wird und dann überlege ich's mir. Oder wie ist dein Herz diese Woche mir gegenüber, dann überlege ich's mir. Gott ist ein treuer Gott, er ist so zuverlässig. Das, was er sagt, das tut er auch. Und in Römerbrief 4, Vers 3, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Wie kriegen wir Gottes Anerkennung? Indem wir ihm vertrauen. Es ist so leicht gesagt, oder? So easy das Wort. Ach Gott, wenn ich dich vertraue, dann kriege ich deine Anerkennung. Das ist aber nicht unser Herzensmotiv. Unser Herzensmotiv ist nicht wie ein Kleinkind. Siehst du mich? Siehst du mich? Siehst du? Sondern weil wir ihm vertrauen und weil wir das zeigen, indem wir sprechen, indem wir in Aktion treten und unser tägliches Leben, indem wir ihn suchen, an erster Stelle, an dem wir Austausch mit ihm haben und vertrauen, was er sagt, es wird sichtbar sein in dein Leben. Du siehst es in Familien. Du siehst es mit Freunden. Du färbst ab. Stimmt's, oder? Ich liebe Dialekten. Ich habe immer abgefärbt. Meine Mutter wusste haargenau, mit welcher Gruppe ich zusammenhing, einfach anhand die Gestik und die Dialekt. Weil ich so abgefärbt habe, weil ich so eins werden wollte in diese Gruppe, ich wollte dazugehören. Das ist eine andere Intention. Aber wenn du mit Zeit mit deinem Papi verbringst, Zeit mit deinem Gott verbringst, du färbst ab. Aus deinem Munde kommt Glaube hervor. Aus deinem Mund kommt Lösungen, die Himmel gedacht sind und nicht nur menschlich oder Erde vernünftig sind. Die sind Lösungen, die richtig direkt von Gottes Thron kommen. Das ist die Vertrautheit, die wir suchen. Weiter geht's im Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Sehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, ich finde es interessant, ne? Gott ist schon klug. Er kennt Menschen und er weiß ganz genau, wir pilgern dahin, wenn wir etwas erfahren. Gott hat nur ein kleines Gespräch mit Abraham gesagt: So, ich nenne dir, wo du diese Brandopfer machen sollst. Ich kann es euch garantieren, wäre es in der Bibel geschrieben, ich kann es euch garantieren, die Welt wird dahin pilgern. Oh, wir schauen das an. Huh, hier ist etwas wunderbar. Und das ist nicht verkehrt. Wir wollen Dinge realisieren. Wir gehen nach Israel, weil wir wollen in die Fußstapfen gehen, wo Jesus war. Es berührt uns, es bewegt uns. Aber es sind Menschen, die hängen an Worte, Beschreibungen, Städte, weil die denken, da ist Kraft in das, wo es geschah. Es ist keine Kraft da. Es ist nur Kraft, weil Gott da ist. Weil Gott erschienen ist in dem Augenblick. Und ich finde das so cool. Gott nannte den Ort zu Abraham und Abraham geht dahin. Und baute Abraham dort ein Altar und schickte das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Isaak kämpft hier nicht. Es ist kein Kampf. Erstaunlich, oder? Warum? Weil er vertraute seinem Vater. Ohne Wenn und Aber. Was für ein Spiegelbild. Wir vertrauen Gott. Wir spiegeln das weiter. Und unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Familie vertrauen uns. Das ist eine Hammer-Aussage. Und Abraham steckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und da rief ihm der Engel des Herrn von Himmel her zu und sprach: Abraham! Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinen Willen. Ich bin überzeugt, Abraham hätte Isaak getötet. Überzeugt. Und warum bin ich überzeugt? Na, wir lesen das jetzt in Hebräer 11. Ab Vers 17. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und dass, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, von Isaak wird deine gesamte Nachkommenschaft abstammen. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Punkt. Hammer. Ha? So, falls du Zweifel hattest oder hattest eine Ahnung, Gott sagt, mach dir keinen Kopf, ich bestätige es im Neuen Testament, du hattest recht. Dein Intus war richtig, Abraham hätte Isaak getötet. So war dieses Vertrauen, dass Gott und seine Wege wunderbar sind. Wir lesen weiter in 1. Mose 22, Vers 13. Da hob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern in Gestrüpp befangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und vielleicht sitzt du hier heute und sagst, das klingt echt wie Jesus. Es klingt echt wie der Vater vom Himmel genauso bedacht war, genauso gezielt war, Jesus zu opfern. Und du würdest recht haben. Da kommen wir später drauf hinzu. Wir haben gelesen in Vers 7, dass Isaak gesprochen hat zu Abraham und sagte, wo ist das Brandopfer? Und Abraham antwortet in Vers 7, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist das Lamm zum Brandopfer? Entschuldigung, das hat Isaak gesagt. Und Abraham antwortete in Vers 8, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zu Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Ja, jetzt Moment mal, da ist eine kleine Veränderung wieder. Wir reden hier von einem Lamm. Und was sieht Abraham? Ein Widder. Das ist schon ein anderes Tier, ne? Bisschen reifer, würde ich sagen. Und da gibt es auch eine Betonung und einen Wert da drin. Und ich möchte euch sagen, es steht ein Widder da, weil der Widder symbolisiert Schuldopfer der Menschen. Aber was macht das Lammopfer? Befreiung von Tod. Befreiung von Tod. Und das kommt noch. Das ist noch nicht da. Der Widder war, ich löse euch von eurer Sünde. Aber der Lamm, der geschlachtet worden, und das ist Jesus Christus, hat uns befreit von dem Tod, von den ewigen, schmerzlichen Trennung von Gott, wo wir ihn nicht mehr hören, sehen oder seine Gnade, wie wir es jetzt gerade erleben. Vielleicht erlebst du es nicht, denkst du, weil du spürst der Gnade Gottes nicht. Ich kann es euch garantieren, es ist eine Zeit, wo wir die Gnade Gottes tagtäglich erleben. Eine Trennung von Gott aber, du spürst das nicht mehr. Und das ist unbeschreiblich. Ich würde mir kein Feind auf dieser Welt, ich würde mir keine Person, dem ich Ärger habe, der mir mit Hass erfüllt entgegenkommt, würde ich mir das gar nicht wünschen, dass die diese Trennung von allmächtigem Gott erleben. Das ist ein Qual der Ewigkeit, Leute. Es ist unbeschreiblich, weil wir Worte nicht richtig finden auf dieser Erde, das zu beschreiben. Aber wenn du die Gnade und Liebe Gottes nicht mehr durch Menschen, nicht mehr hier in einer Gemeinde erlebst, das ist Qual für die Ewigkeit. Das ist ein Schmerz, weil du abgetrennt bist von derjenige, der dich geschaffen hat. Du bist komplett getrennt. In Vers 14, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal von Himmel her zu. Und ich möchte an dieser Stelle, es ist kein ein Engel, es ist Engel, der Engel des Herrn. Und wenn du das liest in der Bibel, das ist immer Hinweis auf Jesus. Immer. Jesus war dabei. Jesus hat es live erlebt mit seinem Vater. Was Abraham da gemacht hat mit seinem Sohn. Ab Vers 16. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deine Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen und in deine Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Man könnte da auch übersetzen, weil du mir vertraut bist. Und da ist auch so eine kleine Sache. Menschen argumentieren ja, der Bibel, es war nur für die Juden zu retten. Abraham wird hier ganz deutlich von Gott gesagt, deine Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Alle Völker. Wer ist das? Absolut, wir alle. Ist das nicht cool? Durch eine gehorsame Tat folgte dann weiterhin gehorsame Taten. Und wir sind gesegnet. Vers 19. Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Und Beersheba übersetzt ist Brunnen der Sieben oder Brunnen des Eides. Ein Eid, Versprechen. Da wohnte Abraham, an einem Ort des Versprechens. Eine Erinnerung immer an der Brunnen, wenn er Wasser geholt hat. Ein Visual. Ich liebe das. Ich liebe Visuals. Gott ist für Visuals. Der setzt der Brunnen da und sagt, und das nennen wir Beersheba. Und jedes Mal, dass du hingehst, ist es mein Versprechen. Es wird in Erfüllung kommen. Ist das nicht cool, wie Gott ist? So feinste Detail ist mein Papi im Himmel. Ich könnte ausflippen. Scher ausflippen. So liebevoll ist er, Dinge zu beschreiben, in seinem Wort zu sagen, hey, schau hin. Schau, was für ein Nugget ich für dich habe heute Morgen. Und ich meine dich. Ich meine dich heute Morgen. In Römer 4, Vers 18. Gott versprach Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein und du sollst im Stammvater viele Völker werden. Und Abraham glaubte diesen Worten, obwohl alles dagegen sprach. Das ist ein Wort für jemand hier heute Morgen. Er glaubte diesen Worten, obwohl alles dagegen sprach. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen oder auf YouTube, schaust du das an und du sagst alles dagegen. Alle Dinge, die ich in der Hand nehme, ist dagegen. Nichts floriert, nichts geht auf, nichts, ich sehe keinen Segen, es ist so trocken gerade. Gott, wo bist du? Dann nimm diesen Satz für dich und sag, mein Gott, ich vertraue die Worte, obwohl alles dagegen ist, gerade in diesem Augenblick. Ich vertraue dir. Vers 20, er zweifelte nicht und vertraute Gottes Zusage. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt. Er gab Gott die Ehre und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Und deshalb fand er Gottes Anerkennung. Deshalb zögerte er nicht, als Gott ihm das sagte, über seinen Sohn. Er vertraute, dass Gott einen Plan hatte. Isaak sollte sterben. Jesus stirbt. Isaak bekam ein zweites Leben. Jesus in alle Ewigkeit lebt, aber wir bekamen ein zweites Leben durch ihn. Psalm 25, Vers 14. Menschen, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Nimmst du deinen Gott ernst heute Morgen? Oder nur, wenn du ihn brauchst? Ist er eine Notlage? Ist er ein SOS-Gott? Ist er das für dich? Oder ist er ein Gott, wo du wirklich Tee oder Kaffee und ein Getränk teilst und sagst, oh, du bist wieder hier? Ich liebe es. Komm, lass uns einfach quatschen. Lass uns jetzt hören, was du zu sagen hast. Nicht, was ich zu sagen habe, das weiß der E-Gott. Ich möchte hören, was du zu sagen hast. Ich möchte diese Beziehung, diese Vertrautheit, diese intime Freundschaft mit dir so erleben. Weil das, was du sagst, ist Gold wert. Es hat Gewicht. Keiner kann es ausradieren. Keiner kann es löschen. Es sagt in den Psalmen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben ewiglich. Gott ist bedacht, was er sagt. Wisst ihr das? Ich bin es manchmal nicht. Ich hatte mal so eine Konversation neulich mit Gott, wo ich einfach, Herr, wer bin ich? Guten Morgen, ich bin so müde. Ja, und dann muss ich nach einkaufen gehen und, Butter. Mhm. Ja, Butter muss ich auf die Liste schreiben. Und dann kam diese ganz leise so Stimme. Was redest du da? Ich habe gesagt, Gott, es tut mir leid. Ich bin so geteilte Gedanken jetzt gerade. Ich denke an meinen Einkauf und eigentlich will ich die Zeit mit dir verbringen. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Und ich liebe, dass Gott so was zu mir sagt. Weißt du warum? Weil dann bin ich ihm wichtig. Er lässt mich nicht einfach da stehen und sagt, ich rede über die Butter und die Hackfleisch und ich weiß nicht, was du brauchst. Sondern er lässt mich nicht in den Momenten bleiben, weil ich zu kostbar für ihn bin und der Zeit mit mir ist zu kostbar für ihn. Überleg das. Und deshalb sagt er, was tust du da? Höre mir zu, rede mit mir. Und er ist nicht ein Gott, der sagt, und jetzt? Weil der Nächste ist dran. So überwältigend ist unser Gott, dass er mit jeder Einzelnen zur gleichen Zeit reden kann und darf und möchte. Das überwältigt mich. Das überwältigt mich. So Vertrauen ist der Schlüsselbegriff heute Morgen in meiner Botschaft. Und ich habe das gelesen, Abraham und Isaak, und ich habe das wirklich so, Gott, was soll ich sprechen am Sonntag? Und Abraham, Isaak und ich, typisch Mensch, die kennen viele, Herr. Und ich habe gesagt, das mache ich, Gott, ich mache das reloaded mit dir. Und dann gab es eine Zeit, wo ich einfach es fertig war, und ich habe gesagt, Herr, willst du noch was sagen? Willst du etwas ergänzen in das, was ich vorbereitet habe, dich zu verherrlichen? Und der Frage kam, was hast du gesehen diesmal, als du es las? Und es hat mein Herz so bewegt. Weil was ich sah war, Hinidi. Hier bin ich. Hinidi. Das ist, was das hebräische Wort ist. Hinidi. Hier bin ich. Und es hat mein Herz so berührt. Warum? Weil Abraham mit Gott so gesprochen hat, hier bin ich. Isaak spricht zu ihm, Abraham sagt, hier bin ich. Der Engel des Herrn spricht zu ihm, er sagt, hier bin ich. Abraham durch sein ganzes Sein war ein Mann, der Menschen und Gott geachtet und geehrt hat. Zugleich, Leute. Das ist ein würdiger Mann, Vorbild für mich, wo ich sage, Herr, hier bin ich. Und nicht nur zu dir, wenn es mir passt, sondern hier bin ich, Herr, auch für die Menschen auf dieser Erde, wo es mir auch nicht manchmal passt. Vergib mir, Gott, für wer ich bin. Hier bin ich, Hinini, mein ganzes Leben, Vater. Ich will, dass es so durchsichert, dass wir Menschen sind, ein Volk Gottes sind, der so geträgt werden sind mit einer Herrlichkeit und Würde und eine Heiligkeit in uns so tragen, dass wir Menschen uns begegnen, die wissen, da muss ich hin, weil da ist Antwort, da ist Wegweise, da ist Hoffnung. Hier bin ich, Herr, hier bin ich für dich und dein Volk. Hier bin ich für die Menschen, die dich nicht kennen. Aber Gott bleibt nicht da. Vielleicht gehst du weg und sagst, boah, was für ein vertrauenswürdiger Mann Gottes, was für ein Vorbild. Aber ich will diese Geschichte einfach mal kurz flippen. Es ist Gott, der vertrauenswürdig ist. Das ist die Aussage heute Morgen. Das Wort Vertrauen ist in jedem Munde, aber der Quintessenz heute Morgen, wenn du nichts anderes mitnimmst, dann bitte nimm das mit. Gott allmächtig ist vertrauenswürdig. Gott allmächtig ist vertrauenswürdig. Und er konnte mit Abraham, weil Abraham es verstanden hat. Er hat einen Freund in Gott gehabt. Es sind drei Menschen, die gesagt haben in der Bibel, hier bin ich. Abraham war einer, Mose war der zweite. Gott nannte die Freund. Da ist Gewicht in das, hier bin ich. Und der letzte war Samuel. Hier bin ich. Sprich, Herr. Die waren die drei. Dein Gott heute Morgen ist vertrauenswürdig. Dein Gott lässt dich nicht im Stich. Dein Gott sieht dich, er hört dich und er nimmt dich wahr. Und er ist mehr als genug, mehr als genug, mehr als ein Gefühl und eine Emotion, mehr als eine Bestätigung, mehr als das, das ist, was er ist. Er sagt, was er tut, er ist treu. Bis in alle Ewigkeit, von Generationen zu Generationen. Und heute Morgen haben wir ein Kreuz da hingetan, statt zentriert, mit einem Absicht. Christian wird gleich kommen und wir werden Abendmahl miteinander haben. Aber ich möchte, dass wir uns auch verweilen am Kreuz. Und ich möchte, dass wir etwas tun. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich möchte nicht, dass du zum Kreuz gehst und deine Last ablegst. Ich möchte nicht, dass du zum Kreuz gehst und deine Trauer ablegst. Ich möchte, dass du heute Morgen zum Kreuz gehst und das, was dir lieb ist in dein Leben, das, was dir Elixier gibt, das, was dich antreibt und Freude bringt in dein Leben, möchte ich, dass du das abgibst. Abraham hat es mit Isaak gemacht, sein Liebstes lag er dahin. Und ich möchte, dass wir ein Volk sind, der nicht nur Gott Dinge abgibt, weil wir seine Hilfe und seine Nöte und seine Stützung brauchen. Das ist er und es gibt Zeiten, dass er das ist. Aber heute Morgen ganz, ganz bewusst, geh zum Kreuz und das, was dich lieb ist, leg es vor ihn hin.
Ich hatte heute während dem Lobpreis einen Eindruck, der, glaube ich, an der Stelle ganz gut passt. Und zwar kam mir der Gedanke, wer manchmal größer ist in unserem Leben. Und gerade wo du so über Vertrauen gesprochen hast, kam mir auch dieser Gedanke, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, Vertrauen verdient man sich. Ich finde, das ist manchmal so ein Spruch, den hat man vielleicht schon gehört, so Vertrauen ist etwas, das muss man sich erst verdienen in einer Beziehung. Und ich habe dann mal von jemandem gehört, Vertrauen ist nicht etwas, was du dir verdienst, sondern Vertrauen ist etwas, das gibst du zuerst. Wenn du nicht Vertrauen in eine Beziehung setzt am Anfang, dann kannst du keine Beziehung mit jemandem haben, dann wirst du dich nicht verletzlich machen, dann wirst du nicht die Person kennenlernen und dich zu kennen geben, für wer du bist. Und ich glaube, genauso ist es manchmal mit Gott, so mit diesem Gedanken von Größe, was mir kam im Lobpreis war, was ist größer, sind manchmal unsere Dinge, die so real sind, der Schmerz, die Lügen, also Lügen im Sinne von Gedanken, die wir über uns haben, wo wir uns manchmal so minder fühlen, wo wir manchmal Dinge in unserem Leben sehen, die so falsch laufen. Ist das manchmal größer oder ist Gott immer noch größer? So, wenn ich zum Kreuz gehe und es gibt Momente, wo ich meinen Schmerz abgebe, dann komme ich zu Gott und ich sage so, boah Gott, es tut so weh und das ist gut. Aber erkenne ich in dem Moment auch, dass dort der Mann hing, der allen Schmerz auf sich genommen hat. Und ich glaube, manchmal, wenn wir so erkennen, okay, ich habe Schmerz und ich komme zu Jesus mit dem Mann, der alles Leid auf sich genommen hat und er wird größer in dem Moment, dann ist da ein Vertrauen in dem Moment auch. Und ich glaube auch, deswegen will ich das an der Stelle einfach sagen und ermutigen, vielleicht gibt es einen Bereich, wo du sagst, Gott, da habe ich dich in eine Position gestellt, wo ich gesagt habe, du musst dir mein Vertrauen erstmal wieder verdienen. Vielleicht gibt es eine Enttäuschung, wo du sagst, so, da muss ich erst wieder Vertrauen aufbauen. Und deswegen hältst du vielleicht, was dir lieb ist, so zurück. Und falls es dich anspricht, dann will ich dir einfach die Ermutigung zusprechen, er ist vertrauenswürdig. Und dass wir da vielleicht nochmal Gott in so eine richtige Position stellen, bevor wir zum Kreuz gehen und sagen, hier ist alles, was mir lieb ist.
Amen. Amen. Christian.
Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass wir diese Geschichten haben, dass die aufgeschrieben sind, dass wir davon lernen und zehren dürfen. Amen. Ich möchte überleiten zum Abendmahl. Wir haben das heute hier vorne aufgebaut, auf der rechten Seite von euch und hier auf der linken Seite das Kreuz. Kurz bevor Jesus verhaftet wurde, hat er mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Und er hat gesagt, was dies alles symbolisiert. Und ich möchte es kurz holen. Jesus hat mit den Jüngern zusammengesessen und er hat das Brot gebrochen. Und sie haben das Passafest gefeiert als Erinnerung an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und er hat dann das Brot genommen, hat das Brot gebrochen und hat gesagt, dieses Brot symbolisiert meinen Leib. Das heißt, mein Leib wird gebrochen werden. Wir haben dieses Marzenbrot und in diesem Marzenbrot sind diese Rillen drin. Diese Rillen erinnern mich an die Striemen, die Jesus auf dem Rücken getragen hat. Und das Wort Gottes an vielen Stellen sagt, dadurch haben wir Heilung erfahren, dadurch können wir Heilung erfahren, weil er alle Krankheit getragen hat. Die Löcher in diesem Marzenbrot erinnern mich daran, dass seine Seite durchbohrt wurde und sein Blut floss. Und dann heißt es danach, dass er den Kelch auch nahm. Wir haben Traubensaft heute hier. Und dass er dankte und dass er auch den Kelch hochhob und er sagte, das symbolisiert mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünde. Und Jesus hat damit was ganz Besonderes gemacht, hat echt einen Paradigmenwechsel, eine neue Ära eingeleitet. Denn wir sind vom Zeitalter des Gesetzes durch Jesu Tod und Auferstehung in das Zeitalter der Gnade gekommen. Es wurde nicht mehr nur abgedeckt, nicht mehr nur ein Widder, der irgendwie die Schuld so ein bisschen abdeckt. ein Lamm geschlachtet, geopfert, verhöhnt. Und Jesus ein für alle Mal hat im Allerheiligsten beim Vater sein Blut auf dem Altar im Allerheiligsten vergossen, damit wir Vergebung unsere Sünde haben, aber auch ewiges Leben, wenn wir uns hier auf Erden entscheiden, ihm nachzufolgen. Und ich hatte den starken Eindruck, bevor wir das Abendmahl feiern, heute auch nochmal die Möglichkeit zu geben. Und das ist ganz privat für dich und wo du einfach nochmal in dein Herz reinschauen kannst. Und ich möchte einfach die Frage stellen, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sagst, ich habe noch nie so ganz bewusst Jesus in mein Leben aufgenommen, eingeladen. Ich habe noch nie wirklich gesagt, Jesus, sei du Herr meines Lebens. Ich möchte dir nachfolgen, so wie ein Abraham oder ein Mose oder ein Samuel und sagen, hier bin ich, mein Leben soll dir gehören. Oder vielleicht sitzt du auch heute hier und du bist Christ und du lebst sehr lauwarm und du weißt, du lebst eigentlich weiter weg von Gott, als du solltest. Und du merkst, wie der Geist Gottes an deinem Herzen zieht und du merkst, wie er sagt, komm zurück, geh wieder den geraden, den schmalen Weg mit mir. Kurzer Moment der Stille, horch da in dich rein. Und wenn es dich betrifft und du möchtest ganz bewusst wieder diesen Schritt auf Jesus zugehen, wieder seine Hand nehmen, dann spreche kurz ein Gebet und du kannst es gerne nachsprechen und als Gemeinde können wir da gerne auch unterstützen. Jesus, danke, dass du Mensch wurdest und auf diese Erde kamst. Jesus, danke, dass du Mensch wurdest und auf diese Erde kamst. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Und dein Blut vergossen hast zur Vergebung meiner Schuld. Ich will dich in meinem Leben haben. Ich bitte dich um Vergebung für all meine Sünde. Sei du der Herr meines Lebens. Danke, dass du alles getragen hast für mich. Und jetzt ein neues Leben beginnt mit dir, Jesus. Amen. Amen. Danke euch, Gemeinde, dass ihr da auch immer die Zeit nehmt für solche Momente. Das ist ganz wichtig. Und wir laden euch jetzt ein zum Abendmahl. Wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt. Ihr dürft gerne hier nach vorne kommen, euch das Abendmahl nehmen. Und heute ist es nicht so, dass wir alle gemeinsam das Abendmahl einnehmen, sondern jeder kann das für sich machen. Ihr könnt das als Ehepaar oder als Freunde euch auch gegenseitig geben oder einfach alleine holen und gerne einen Platz einnehmen. Und wir laden auch ein, wenn ihr nach vorne kommt, ihr könnt auch gerne zum Kreuz vorgeben. Und da, wie Kerstin gesagt hast, das Allerliebste, das Kostbarste ans Kreuz legen. Kerstin kennt einen Musiker, echt begnadet, ein Psalmist vor dem Herrn, der sehr gut sein Instrument beherrscht. Und vor vielen Jahren hat sie mal zu ihm gesagt, was würdest du tun, wenn Gott dich herausfordert, dein Musikinstrument für ihn abzulegen? Das würde er nie machen, er hat mich doch berufen dazu. Das hat was bewirkt in dem, weil es uns so kostbar ist. Die Dinge hier auf Erden dürfen uns nie kostbarer sein als Jesus selbst. So die Frage an dich heute Morgen, was ist dir kostbar als Jesus und was kannst du vielleicht am Kreuz so ganz bewusst auf den Altar legen und sagen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. So, wir laden euch herzlich ein, das Abendmahl und ans Kreuz zu kommen.